Bevor ich richtig loslege mit dem Wort Gottes, möchte ich noch kurz beten und einfach diese Botschaft und diesen Morgen und dieses Wort dem Herrn anbefehlen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier sein können. Wir danken dir, Vater, für jeden, der jetzt zuhört, der jetzt zuschaut am Livestream, für jeden, der diese Botschaft später noch sehen oder hören wird, auf den unterschiedlichen Wegen, die wir haben. Wir danken dir dafür, Vater, für jeden Einzelnen. Wir danken dir, dass dein Wort in sein Herz, in ihr Herz hineinreichen wird, um das zu bewirken, was du gesetzt hast, Vater. Und wir glauben an die wunderbare Kraft deines Wortes. Wir glauben, dass du gesagt hast im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Und auch wenn wir keine Heilung gerade brauchen, Hilfe brauchen wir auf jeden Fall. Und die empfangen wir heute Morgen nicht zuletzt durch dein Wort. Amen und Amen. Nun, mit den Botschaften während einer Zeit wie dieser ist es ein bisschen anders für mich als sonst. Ich verlasse mich vielleicht noch viel mehr auf das, was ich vom Herrn aktuell höre, als dass ich einfach die Bibel als Textbuch verwende, um eine Predigt zusammenzustellen, wie ich das manchmal tue. Und da ist auch gar nichts Falsches dran übrigens, einfach so, um das auch mal festgestellt zu haben. Die Bibel ist unser Textbuch. Alles, was die Bibel enthält, ist geeignet, darüber zu predigen. Vielleicht nicht alles im selben Maß, deswegen wirst du aus manchen Büchern wenig hören im Laufe der Zeit. Aber insgesamt muss man sagen, alles, was dieses Wort enthält, ist geeignet und von Gott gesetzt, daraus zu predigen, darüber zu predigen. Das ist grundsätzlich wahr. Aber in Zeiten wie diesen ist es enorm wichtig und entscheidend, dass wir auch einen direkten Draht zum Herrn haben und ihn hören, was er in eine Situation hineinspricht. Ihn hören, was er den Leuten weitergeben möchte, denen wir dienen, damit sie einen größtmöglichen Nutzen haben von der Botschaft, auch für ihre momentanen persönlichen Umstände. Heute Morgen habe ich einen wunderbaren Psalm gefunden. Das ist meine Einführung, das, was letztes Mal die erste Strophe aus Ein feste Burg ist unser Gott war, ist mir heute Morgen Psalm 20, Vers 2. Und zwar heißt es dort, der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Oh, Halleluja! Und ihr werdet später in dieser Botschaft noch merken und noch sehen, in welchem Zusammenhang auch dieser Psalmvers steht mit dem, was wir ansonsten heute Morgen betrachten werden. Ich lese es noch einmal. Der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal. Und Drangsal kann alles Mögliche sein. Ich würde sagen, obwohl es noch nicht überbordet, aber wir leben im Moment in einer Zeit der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Beachte, dass der Name hier nicht einmal genannt wird, sondern nur in Assoziation zu einem der wichtigsten Patriarchen des Alten Testaments erwähnt wird, nämlich der Name des Gottes Jakobs. Warum wird das so getan? Nun, das liegt sicher an der Ehrfurcht, die die Juden hatten gegenüber dem Namen Gottes, aber es löst eben auch eine Art Assoziationskette aus. Wenn der Name des Gottes Jakobs uns unangreifbar machen soll, dann solltest du jetzt ganz schnell deine Bibel nehmen, kannst du dann später machen, musst du nicht jetzt tun, und nachlesen, in welcher Weise und Hinsicht und in welchem Maß Jakob eben den Namen seines Gottes erlebt hat, Bewahrung erlebt hat, unangreifbar wurde, geschützt wurde, geführt wurde, geleitet wurde, denn genau das wird er auch für dich tun. Halleluja. Nun, wie ihr sicher schon gemerkt habt, ist Psalm 91 für diese Zeit unser, hat ein besonderes Augenmerk bei uns gefunden. Es war sehr interessant, wie der Herr mich geführt hat dahin. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, dass Psalm 91 wunderbare Verheißungen oder Aussagen enthält zum Thema Krankheit, zum Thema Seuchen, zum Thema nicht in die Falle zu gehen und so weiter. Das ist ja seit langem bekannt und jeder Christ, der ein bisschen seine Bibel kennt, weiß das. Und ich kann euch ganz offen sagen, ich habe über viele Jahre Psalm 91 keine besondere Bedeutung beigemessen in meinem Leben. Aber dann kam vor circa 5 Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, eine Situation, die gar nichts mit der gegenwärtigen Krise eigentlich zu tun hat, aber gerade so am Anfang dieser Zeit stand. Und auf einmal wurde mir bewusst und der Herr gab mir regelrecht die Anweisung, Studiere Psalm 91 und übersetze diesen Psalm so, wie es wirklich dem hebräischen Grundtext entspricht. Weil da sind so viele Details, da sind so viele Einzelheiten noch zusätzlich drin, die in den meisten Übersetzungen leider verloren gehen oder einfach unter den Tisch fallen, könnte man es vielleicht besser so sagen, zugunsten einer knappen Übersetzung, dass es sich wirklich lohnt, da in die Tiefe zu gehen und Parallelstellen anzuschauen und das Ganze zu vergleichen mit Aussagen des Neuen Testaments und so weiter. Was du mit Leichtigkeit auch tun kannst, wenn du eben die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, zur Hilfe nimmst. Und als ich dann diesen Psalm 91 fertiggestellt hatte nach dieser Übersetzung, mit 30, 31 zusätzlichen Fußnoten, da habe ich diese Person, also diese Familie, für die ich das ursprünglich getan hatte, eigentlich habe ich damit gesegnet und habe ihnen einen festeren Stand in ihrem Glauben verschafft bezüglich ihrer Situation. Und unmittelbar danach ging dann die ganze Sache mit dem Corona-Ding los. Und seitdem lässt mich dieser Psalm nicht mehr los. Und ich glaube, es ist wirklich eine Sache, die wir einüben sollten, dass wir nicht von einer Botschaft zur nächsten springen, sondern dass wir bleiben in einem Rahmen des Wortes Gottes, den der Herr uns gibt für eine bestimmte Zeit. Und ich glaube wirklich, dass das für diese Zeit Psalm 91 ist. Und wie ich kürzlich schon einmal erwähnt habe, jemand hat dann in einem E-Mail erwähnt, ja, Psalm 91 würde ja dieser Tage ziemlich strapaziert werden. Und ich kann nur noch einmal darauf antworten, ja, und das ist auch gut so. Psalm 91 ist sehr strapazierfähiges Material. Es reißt nicht so schnell. Es ist eine Schnur, die nicht so schnell reißt. Sie ist nicht nur dreifach, sondern vielfach. Nun, also, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns Psalm 91, Vers 14 anschauen heute Morgen. Und meine Botschaft heute Morgen ist wieder so aufgebaut, dass sie einen ersten Teil der allgemeinen Ermutigung und Festigung in diesem Thema des Schutzes, der Sicherheit, der Geborgenheit, der Rettung enthält. Und dann komme ich in einem zweiten Teil der Botschaft auch noch zu, man könnte es nennen, allgemeineren Ermahnungen. Und bitte denk jetzt nicht, okay, also die zweite Hälfte der Predigt kann ich mir in dem Fall sparen. Ich würde sagen, das sind Ermahnungen, Ermutigungen, die jeder von uns braucht. Amen. Und lasst uns beginnen jetzt mit Psalm 91, Vers 14. Ich lese gleich aus meiner Übersetzung und erkläre dann insgesamt drei Begriffe, die in diesem Vers erscheinen. Psalm 91, 14. Weil er mich liebt und an mir hängt, will ich ihn in Sicherheit bringen. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Was für wunderbare Aussagen. Weil er mich liebt und an mir hängt, will ich ihn in Sicherheit bringen. Es ist Gott selbst, der hier redet. Psalm 91 ist auch vom Aufbau her anders als andere Psalmen oder andere Texte in der Bibel. Es ist so ein Hin und Her zwischen dem Betenden und Gott, der antwortet. Und das Ganze ist in prophetischer Weise quasi aufgeschrieben worden. Weil er mich liebt, Gott sagt das, weil du ihn liebst, weil du an ihm hängst, deswegen wird er dich in Sicherheit bringen. Wir dürfen in all dem, was im Moment gerade abläuft und überhaupt in unserem Leben, bitte merkt euch auch das, das sind nicht nur Botschaften für die gegenwärtige Krise, sondern das sind Botschaften für jegliche Krise oder überhaupt für ein siegreiches Leben im Herrn. Es gibt einen Zusammenhang, einen unleugbaren Zusammenhang zwischen der Haltung und dem Wandel, den du führst gegenüber dem Herrn und dem, was er für dich tun kann oder auch nicht. Das muss man ein bisschen sacken lassen, weil das ist so eine Grundwahrheit, die ganz viele Christen am liebsten ausblenden. Und wenn sie es nicht aktiv tun, dann tun sie es passiv. Und das wird daran deutlich und sichtbar, dass sie höchst erstaunt sind, wenn dann zu Zeiten irgendwelche Christen in Unheil geraten, ihnen ein Unglück widerfährt, sie Bedrängnisse haben weit über das Normale oder das nötige Maß hinaus oder sogar Menschen schwer erkranken oder eines zu frühen Todes sterben, dann wundern sich manche und tun so, wie wenn jetzt Gott vom Thron gefallen wäre. Und tun so, wie wenn das ja niemandes Schuld sein kann, außer die Schuld Gottes. Und das ist ein großes Problem. Einer meiner Lieblingsprediger ist Keith Moore. Und Keith Moore redet des Öfteren von dem, was er No-Fault Religion nennt. Und unter No-Fault Religion versteht er Folgendes. Das, was manche Gläubigen oder Christen sich angeeignet haben, Gott gegenüber, nämlich was immer in meinem Leben passiert, meine Schuld kann es nicht sein. It's not my fault. Meine Schuld kann es nicht sein. Nun, wenn es deine Schuld nicht ist, dann kannst du entweder dem Teufel die Schuld geben, den Umständen, irgendwelchen Menschen oder am Ende des Tages sogar Gott. Und leider läuft es bei vielen Gläubigen immer mehr darauf hinaus, dass sie im Grunde genommen Gott die Schuld geben. Und eigentlich, verstehst du, gibst du auch dann Gott die Schuld, wenn du dich selber ausschließt als den, der auch etwas dazu beizutragen hätte und es dem Gutdünken und der Souveränität Gottes überlässt, was er überhaupt für dich tun kann oder nicht. Aber hier sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang, nämlich, dass Gott sagen kann oder sagen muss, weil er, weil sie mich liebt, will ich ihn, will ich sie in Sicherheit bringen. Jetzt magst du sagen, ja, was ist das für ein Gott, der sich noch vorbehält, quasi Günstlinge zu haben oder die Dinge nur zu tun für diejenigen, die ihn lieben. Nun, es tut mir leid, aber dann hast du deine Bibel nur sehr selektiv gelesen, wenn sich bei dir irgendwie ein anderes Bild niedergelegt oder gesetzt hat, als das, was wir hier gerade versuchen zu erklären. Denn so war es immer und so ist es in allem. Und die unterste Ebene der Liebe, die du Gott entgegenbringen kannst, ist ganz einfach die, dass du den Herrn Jesus Christus als Herrn und Erretter angenommen hast. Wenn du das nicht einmal getan hast, dann liebst du den Herrn überhaupt nicht. Egal, ob du religiöse Gefühle hast, egal, ob du ein Fan bist von Engeln oder was auch immer du tun magst, im Sinne von christlicher oder christlich angehauchter Religion, du liebst den Herrn, deinen Gott nicht, wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast. Aber auch danach gibt es viele Bereiche, gibt es viele Neuentscheidungen und Einzelentscheidungen, die ein Mensch zu treffen hat, mit denen er beweisen kann, ja auch beweisen muss, dass er den Herrn wirklich liebt. Und je nachdem, wie diese Entscheidungen im Alltag ausfallen, ist der Herr in der Lage, dich in Sicherheit zu bringen oder eben nicht. Und ich möchte das an dieser Stelle einmal ganz klar sagen, wenn du dich die letzten 15, 20 Jahre oder egal wie lange du halt gläubig bist, nie mit Themen beschäftigt hast wie Heilung oder Autorität des Gläubigen oder Versorgung in unsicheren Zeiten und so weiter, wenn dich all diese Themen nie interessiert haben, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du da jetzt anstehst. Und es ist nicht Gottes Schuld, dass du gerade jetzt anstehst in diesem Bereich, sondern dann solltest du dringend etwas ändern, dahingehend, dass du den Herrn noch mehr liebst, auch in den Themen, die er dir vielleicht aufträgt, sie zu studieren. Aber jetzt kommt ja hier noch etwas dazu, nämlich, und an mir hängt. Das erste Wort, das ich mit euch anschauen möchte hier, ist dieses Wort, welches liebt und an mir hängt bedeuten kann. Und zwar ist es das hebräische Wort chashak. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, ob die Aussprache jeweils richtig ist. Bin nicht so bewandert im Hebräischen und in der Aussprache, aber ich kann mit Wörterbüchern und mit Lexika und so weiter umgehen. Chashak. Und das Wort bedeutet lieben, eng verbunden sein oder auch sich sehnen. Sehnst du dich nach Gott? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann und darf und sollte in einer Zeit oder in Tagen wie diesen. Sehne ich mich nach Gott? Ist er meine Hauptsehnsucht? Ist er meine Hauptquelle? Oder wünschte ich nichts mehr, als dass ich möglichst bald wieder auf die Straßen gehen kann und in meinen Straßencafés sitzen kann und meine Einkäufe tätigen kann, ungestört und unbehelligt? Ist das meine Hauptsehnsucht? Oder sehne ich mich danach in diesen Tagen, insbesondere auch Gott zu erleben? Die Schlachter 1951 übersetzt diesen Vers wunderbar. Ich hatte das gar nicht auf dem Radar. Ich habe es erst heute Morgen gefunden. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch noch in meine Fußnote diesbezüglich aufgenommen. Die Schlachter 1951, also die ursprüngliche Schlachterübersetzung, liest: Denn er klammert sich an mich. Halleluja! Er klammert sich an mich, sagt der Herr von dir und von mir hoffentlich. Hoffentlich kann der Herr das von dir sagen, dass du dich an ihn klammerst. Und verstehst du, das Wort klammern hat ja im heutigen modernen Kontext so einen faden Beigeschmack bekommen. Gerade wenn es um Beziehungen geht zum Beispiel, dann hörst du manchmal, was weiß ich, dass jemand über seine Frau oder über seine Freundin sagt, sie klammert gerade ziemlich. Mit anderen Worten, sie ist so fixiert auf dich, dass du sie kaum mehr los wirst und es nervt eben jetzt schon fast. Als wäre das nicht eigentlich das Ziel einer Beziehung und der Zweisamkeit in einer entsprechenden Beziehung oder Ehe, dass man sich auch ein Stück weit aneinander klammern darf? Ich kann euch sagen, ich klammer mich manchmal ganz schön an meine Frau und sie sich auch an mich. Sie hat manchmal so Klammertendenzen, wo ich denke, jetzt, ich habe auch noch was anderes zu tun, Frau. Und so ist dieses Wort klammern, oh, klammer doch nicht so an mir, ist fast so eine Art Schimpfwort geworden. Aber ich kann dir versichern, aus der Sicht Gottes ist das nicht so. Du kannst dich gar nicht genug am Herrn festklammern. Amen. Halleluja. Schon interessant, wie wir immer wieder in Bezug auf Gott neues Vokabular lernen müssen und das, was wir vielleicht gedacht haben oder als richtig zu denken übernommen haben, dass wir das revidieren müssen, oder? Ist schon interessant, aber ich finde es gut, dass wir das tun müssen. Das nennt man aktive Erneuerung des Sinnes. Klammere dich an ihn. Halleluja, das ist, was er erwartet. Verstehst du, du kannst ja ohne ihn sowieso nichts tun. In einem ganz unmittelbaren, realen, wahren Sinn kannst du ohne ihn nichts tun. Und ich meine jetzt nicht diese falschen Demutsbekundungen, die manche Leute heutzutage dann loslassen. Das meine ich nicht, sondern das tiefste innere Wissen und sicher sein, okay, ohne ihn bin ich nichts, ohne ihn kann ich nichts tun. Deswegen klammern wir uns an ihm fest. Und eine andere Übersetzung, nämlich die von Sir Isaac Leeser, der ein jüdischer Rabbiner war, deutscher Herkunft und in Amerika eine Übersetzung des Alten Testaments gemacht hat aus jüdischer Sicht. Er übersetzt diesen Versteil so: Because he hath fixed his desire upon me. Weil er sein Verlangen, sein Begehren auf mich gesetzt oder fixiert hat. Deswegen will ich ihn in Sicherheit bringen. Halleluja. Und auch darin hast du wieder ein Stück weit eine Grundvoraussetzung, ein Kriterium, eine Bedingung dafür, dass das in Sicherheit bringen dann wirklich reibungslos läuft. Aber wenn du alle möglichen Begehren, wenn du alles mögliche Verlangen, wenn du allen möglichen Lüsten nachjagst in der Welt, in deiner Freizeit, in deinen Hobbys oder was auch immer, dann hast du nicht dein Desire upon him gefixt, sondern eben auf andere Dinge. Und dann weiß der Herr vielleicht gerade gar nicht, wo er dich suchen soll. Und ich weiß nicht, natürlich nutzen wir solche Zeiten und auch wenn nicht so viel vielleicht Arbeit da ist, was bei uns nicht zutrifft, aber bei manchen Leuten mag das vielleicht zutreffen und das ist keinerlei Verurteilung, dann hast du viel Freizeit. Und jetzt ist die Frage, was solltest du mit dieser Freizeit anfangen? Amen. Übe dich darin, dein Verlangen auf den Herrn auszurichten. Darfst du deinen Hobbys nachgehen in dieser Zeit? Absolut. Aber lass das nicht deinen Hauptfokus sein. Nun, jetzt kommen wir zum nächsten Teil hier, nämlich, will ich ihn in Sicherheit bringen? Und bitte, wie gesagt, geh nicht davon aus, dass das selbstredend sowieso geschieht. Nur weil du Psalm 91 schon mal am Kühlschrank befestigt hast in Form eines Magneten. Sondern du musst in diesen Wahrheiten und in dieser Realität leben und auch leben wollen und auch bleiben wollen. Will ich ihn in Sicherheit bringen? In Sicherheit bringen ist das hebräische Wort Palat. Und es bedeutet so viel wie in Sicherheit bringen oder befreien. Also keine tiefe Erkenntnis dort. Es ist dasselbe Wort, was auch in Vers 3 erscheint von Psalm 91 und auch dort in der Septuaginta mit dem griechischen Verb ryomai übersetzt wird. Und ryomai ist ein sehr interessantes Wort. Die meisten heutigen Christen kennen ja vor allem sozo. Sozo ist ein tatsächlich viel strapaziertes Wort geworden in den letzten Jahren. Und sozo ist ein wunderbares Wort und das bedeutet erretten, aber vielleicht solltest du mal ein Wortstudium machen, was dieses Erretten tatsächlich beinhaltet, bevor du irgendwelche Dinge danach nennst. Aber eigentlich ein noch stärkeres Wort als sozo im Neuen Testament ist ryomai. Warum? Weil es ein sehr viel umfassenderes Konzept der Errettung uns eigentlich vor Augen stellt. Was bedeutet denn dieses ryomai? Und weißt du, deswegen bin ich so dankbar für die Septuaginta, weil sie mir nämlich einen Eindruck gibt, weil sie mir eine Idee davon gibt, wie damalige Juden, die vor der Zeit Christi schon angefangen haben mit der Übersetzung dieses Werks, wie damalige Juden das verstanden haben, was sie im Hebräischen vorfanden und es ins Griechische übersetzt haben. Das schafft für mich eine Möglichkeit, im Neuen Testament Parallelstellen zu finden. Echte Parallelstellen zu alttestamentlichen Texten. Ryomai bedeutet und malt eigentlich folgendes Bild. Stellt euch einfach für einen Moment vor, meine Frau würde jetzt hier nicht gerade ruhig und gelassen sitzen, sondern sie wäre am Ertrinken. Stellt euch vor, sie wäre in einem reißenden Sturzbach, sie wäre auf einer Gebirgswanderung in einen Sturzbach geraten und der würde sie jetzt mitreißen. Und die einzige Chance, die sie noch hat, ist, dass jemand von außen kommt, sie packt, sie rausreißt und weil sie dann vor Schreck natürlich gar nicht mehr weiß, wer sie ist und wo sie ist, diese Person erst einmal umarmt und an sich drückt, um ihr wieder ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben, um sie dann schließlich definitiv in Sicherheit zu bringen. Zum Beispiel in irgendeine Berghütte, die sich hoffentlich gerade anbietet, wo man trockene Kleidung anziehen kann, wo man schönen Glühwein trinken kann am Abend und so weiter und so fort. Das ist das Bild. Herausreißen mit mächtiger Hand. Und verstehst du, das muss jemand sein, der wirklich in der Lage ist, andere zu erretten, um Ryomai zu bewerkstelligen. Herausreißen, an sich ziehen, bei sich bergen und dann definitiv in Sicherheit bringen. Das ist das Bild, welches dieses Wort malt. Und ich möchte mit euch zwei Stellen anschauen im Neuen Testament, wo dieses Wort Ryomai erscheint in prominenter Stellung. Es gäbe einige mehr, können die nicht alle anschauen, aber einfach damit ihr einen Eindruck davon habt, was dieses in Sicherheit bringen bedeutet, wollen wir diese zwei Stellen anschauen. Die erste ist Lukas 1, und zwar die Verse 74 und 75. Lukas 1, das ist eines der längsten Kapitel im ganzen Neuen Testament, würde ich sagen, wenn nicht das längste. Es hat über 70 Verse. Und hier stechen wir rein mitten in diesen Lobgesang des Zacharias, nachdem er erfahren hatte, dass er, oder wusste jetzt, dass er doch einen Sohn haben würde und dass dieser Sohn nicht nur die Frucht seiner Lenden sein würde, wie man biblisch so schön sagt, sondern dass er ein ganz besonderes Kind sein würde, das auserwählt war, den Weg des Herrn zu bereiten. Und im Rahmen dieses Lobgesangs lesen wir hier, dass wir, das ist das Volk Israel damals, gerettet aus der Hand unserer Feinde. Hier hast du das Wort Ryomai. Gerettet aus der Hand unserer Feinde. Mit anderen Worten, herausgerissen, ihrem Einflussbereich völlig entzogen, an einen sicheren Ort gebracht. Und jetzt lesen wir hier weiter. Ohne Furcht ihm dienen sollen. Ohne Furcht ihm dienen sollen, Vers 75, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Oh, Halleluja. Und ich hoffe, du weißt, dass diese beiden Verse nicht nur in dem Lobgesang des Zacharias erscheinen, weil sie eine Gültigkeit haben für das damalige Volk Israel oder für die Juden zur Zeit Jesu, sondern dass das aufgeschrieben wurde zu deiner und meiner Ermutigung und Ermahnung. Halleluja. Wir werden gerettet aus der Hand unserer Feinde. Und ich meine mit den Feinden nicht das Coronavirus, sondern die Leute, die über uns spotten, die Leute, die jetzt eine wunderbare Gelegenheit sehen, Christenbashing zu betreiben, ja, den Christen eins aufs Dach zu geben, was leider in einem hohen Maß passiert gerade im Moment. Ich will da gar nicht in irgendwelche Details gehen, aber mir hat jemand ein Video geschickt, ich habe es mir gar nicht angeschaut, wo ein bekannter amerikanischer Prediger zur Lachnummer gemacht wird, im deutschen Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Und wie gesagt, ich will euch gar nicht sagen, um wen es geht oder was auch immer. Das spielt alles keine Rolle, aber das sind unsere Feinde. Und es sind nicht die Menschen, die unsere Feinde sind, das muss man ja auch festhalten, sondern die Geister, denen sie sich hingegeben haben. Und ich hoffe, du gehst einig mit mir, dass es ein antichristlicher Geist sein muss, der sich über christliche Prediger lustig macht. Amen. Amen. Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, und jetzt kommt ein Teil, der mir besonders gut gefällt, ohne Furcht ihm dienen. Erinnert ihr euch noch an das Zitat, das ich letztes Mal gebracht habe von einer der geistlichen Müllhalden, wo ich ab und zu ans Müllsammeln gehe? Nämlich, dass einer gesagt hat, nicht Furchtfreiheit ist das Ziel des Glaubens, sondern Furchtfähigkeit. Auch hier wieder hast du einen Schlag ins Gesicht einer solchen Aussage. Das Ziel unseres Glaubens und das Ziel unserer Ruhrmai-Errettung ist nicht, dass wir furchtfähig werden, sondern dass wir ohne Furcht ihm dienen sollen. Warum musst du so laut werden, wenn du sowas sagst, Pastor Mann? Weil ich so begeistert bin darüber. Halleluja. Und damit auch solche Taubennüsse wie du das hören da draußen. Und ich meine jetzt nicht unsere Kernzuhörerschaft, sondern diejenigen, die tatsächlich glauben wollen, dass an der Furcht irgendetwas Gutes sei. Weißt du, wenn du da mit so simplen, banalen Beispielen kommst, ja, aber die Furcht hält doch das kleine Kind zurück, über die Straße zu gehen, wenn da Autos fahren. Nein, das hat nichts mit Furcht zu tun. Und ich hoffe, dass du deinen Kindern nicht beigebracht hast, sich zu fürchten, wenn sie über die Straße gehen, sondern dass du ihnen versucht hast zu erklären, du, da kommt gerade ein Gefährt, das ein bisschen kräftiger und schwerer ist als du und das in der Lage wäre, dich zu verletzen. Und dann ist es nicht Furcht, warum du nicht über die Straße gehst, wenn gerade ein Auto angerauscht kommt, sondern es ist Weisheit und Klugheit, die dich bewahrt in einer solchen Situation. Halleluja! Das musste mal gesagt werden. Preis dem Herrn. Und wozu ist diese Furchtlosigkeit da? Wozu ist diese Furcht, diese Freiheit von Furcht da? Damit wir ihm dienen sollen. Ihm, dem lebendigen Gott, dienen sollen. Und das Wort, welches hier für dienen steht, ist das griechische Verb latroio. Und latroio ist auch nicht ein einfaches Wort für dienen, sondern es bedeutet nichts anderes als Gottesdienst darbringen. Und zwar auf der höchsten Stufe und Ebene. Ihm Gottesdienst darbringen. Das ist der ganze Grund unserer Errettung. Das ist der ganze Grund, warum der Herr uns herausgerissen hat aus der Macht unserer Feinde. Warum er uns herausgerissen hat aus der Macht der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1,13 hast du nämlich auch dieses Wort Ruhe. Damit wir ihm, dem lebendigen Gott, dienen sollen, und zwar ohne Furcht. Halleluja. Selbst wenn ich wollte, ich könnte mich nicht fürchten, in eine gottesdienstliche Versammlung zu gehen im Moment. Nun, ich würde nicht in jede gottesdienstliche Versammlung gehen, aber in meiner eigenen, ich habe keine Angst. Wovor denn? Wovor denn? Und ich weiß so, es wird der Tag kommen, und wenn er nicht im Rahmen dieser Krise kommt, wofür ich Gott bitte darum, dass es nicht im Rahmen dieser Krise kommt, aber wenn eines Tages der Tag kommt, wo ein Versammlungsverbot ausgesprochen wird in diesem Land oder überhaupt in unseren Ländern, was nichts mit einer gesundheitlichen Bedrohung zu tun hat, und es ist ja die Frage, ob es auch jetzt tatsächlich etwas damit zu tun hat, aber das ist ein anderes Thema, das parkieren wir mal da drüben, dann werden wir uns versammeln. Und zwar ohne Furcht. Warum? Weil wir unserem Gott dienen wollen. Halleluja. Und jetzt kommt noch das dritte Wort im dritten Teil dieses Verses 14. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Hier hast du wieder so einen kausalen Zusammenhang. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn in die Höhe setzen. Was ist mit denen, die seinen Namen nicht kennen? Ja, aber wir haben doch auch den Namen Jesus angerufen. Okay, und wie gut hast du danach den Namen dessen kennengelernt, der dich rausgerissen hat, der dich errettet hat mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben? Das ist doch die Frage, die wir uns immer wieder auch mal stellen sollten. Amen. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Denkst du noch am Psalm 20,2? Der Herr höre dich am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Nun, das Wort für in die Höhe setzen ist im Hebräischen sag ab oder sog ab, wie man es wahrscheinlich eher ausspricht. Und es bedeutet so viel wie hochgesetzt und daher in Sicherheit sein, sich erheben. Wenn ich jetzt das Bild noch fortsetzen würde, obwohl das dieses Wort jetzt nicht hergibt, aber wenn ich jetzt dieses Wort noch fortsetzen würde, dieses Bild, jetzt nehme ich diese Person noch und würde sie auf einen hohen Turm setzen, wo sie ganz sicher nicht mehr in Gefahr ist, wieder in einen Sturzbach zu fallen, dann wäre das Bild damit vollendet. in die Höhe setzen, weil man in der Höhe gesetzt normalerweise sicher ist, erst einmal vor Feinden. Das ist das Bild. Es ist schade, versteht ihr? Das ist der Grund, warum ich manchmal so auf diesen Dingen herumhacke. Es ist schade, wenn du ein Sprachbild hast und dieses gleich in das überträgst, was sehr wahrscheinlich gemeint sein könnte. Das Bild geht dabei verloren. Aber ist es nicht wunderbar zu wissen, der Herr nimmt uns, er trägt uns sozusagen auf seinen Handflächen und bringt uns an einen erhöhten Ort. Hier ist er der, der es tut. Wir kommen gleich noch zu einer anderen Stelle, wo uns gesagt ist, dass wir selber auch einen Teil dazu beizutragen haben. Und zwar ist das Sprüche 18, Vers 10. Dort erscheint nämlich dasselbe hebräische Wort, Sogab, für hochgesetzt sein und daher in Sicherheit sein. Sprüche 18, Vers 10, einer meiner Lieblingsstellen im Alten Testament oder in den Sprüchen zumindest. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Scheust du dich, den Namen des Herrn anzurufen oder den Namen des Herrn zu nennen in diesen Tagen? Ich scheue mich nicht. Ich scheue mich nicht, für ihn ins Feld zu ziehen. Kürzlich hatte ich eine Situation, du musst ja zum Teil jetzt überlegen, wo du deine Dinge einkaufst. Und ich war gerade unterwegs und bin dann an einem Tankstellenshop vorbeigekommen und bin in diesen Tankstellenshop reingegangen und habe dort was gekauft. Und an der Kasse stand eine Frau, schon ein bisschen älter, und hat sich mit der Kassiererin unterhalten. Und dann ist sie so ein bisschen ins Philosophieren gekommen und meinte dann auf einmal, es leben ja sowieso viel zu viele Menschen auf diesem Planeten. Also quasi, es ist ganz gut, dass das mal ein bisschen dezimiert wird und vielleicht wird diese Krankheit das bewerkstelligen oder so. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und weißt du, das ist eine Beleidigung für meinen Gott. Diese Frau meinte nicht, es wäre gut, wenn mal ein paar Leute sterben, sondern sie meinte, dass die Erde es ja gar nicht erträgt, dass so viele Menschen auf ihr leben. Und auch dieser falschen Aussage und diesem Irrtum möchte ich hier mal einen Riegel schieben. Diese Erde ist nicht zu klein, auch für 8, 10, 12 Milliarden, 14, 15 Milliarden Menschen. Der Herr hat diese Erde ausgestattet mit allem, was es braucht, um auch eine solche Menge von Menschen ernähren zu können und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Davon bin ich absolut hundertprozentig überzeugt, egal was die Wissenschaft im Moment sagt. Verstehst du, wir laufen manchmal auf Kollisionskurs mit der Wissenschaft. Das ist unvermeidlich, wenn wir die Bibel glauben wollen. Amen. Und ich konnte nicht mehr anders und habe dann schließlich gesagt, nein, das ist nicht wahr. Es sind nicht so viele Menschen auf dieser Erde. Gott hat hier genügend Platz geschaffen und Ressourcen für alle. Und die Frau war sofort still und ist gegangen. Und auch die Kassiererin wusste gar nicht so recht, wie sie jetzt auf mich reagieren soll. Aber es ist wichtig, dass wir den Namen unseres Gottes hochhalten, sein Ansehen hochhalten in einer Zeit wie dieser. Und bitte schickt mir jetzt nicht irgendwelche Videos, wo Bill Gates darüber redet, was man tun könnte, um die Weltbevölkerung ein bisschen zu dezimieren. Ich will solche Dinge nicht sehen. Hat Bill Gates tatsächlich so etwas gesagt? Scheinbar schon. Offensichtlich hat er sich in einer Rede für die WHO dermaßen verplappert, dass du es nicht anders verstehen kannst, als dass es ein Ziel oder ein Plan ist, tatsächlich die Menschheit zu dezimieren. Aber das gehört in den Bereich der Verschwörungstheorien und das lassen wir da mal ganz, ganz ruhig da drüben jetzt sitzen. Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Der Gerechte läuft. Was tust du in Tagen wie diesen? Bist du am Laufen als Gerechter oder bist du schon eingefroren in deinem Sessel oder auf deinem Stuhl? Ja, aber meine Bewegungsfreiheit ist so eingeschränkt, ich weiß gar nicht, wie ich noch laufen kann und soll. Als wir hierher fuhren, sah ich eine junge Frau mit Sonnenbrille, die sich gerade anschickte zu joggen oder die Straße zu überqueren, um weiterzulaufen. Und weißt du was, normalerweise kümmern mich solche Anblicke nicht wirklich, aber ich dachte, oh Halleluja, Gott sei Dank, dass es noch Menschen gibt, die blieb der Hai nicht allzu wörtlich nehmen. Amen. Und sich das Recht nehmen, an einem Tag wie diesen den Sonnenschein zu genießen und wahrscheinlich auf sehr weitem Raum allein ihre Strecke zu laufen, mit Sonnenbrille und Jogginghose und was auch immer. Es ist interessant, was man alles schätzen lernt. In Zeiten wie diesen. Oder worüber man sich freuen kann, besser gesagt. Hier ist es also der Gerechte, der läuft. Bist du schon am Laufen als Gerechter? Läufst du zum Herrn? Hast du es dir zur Aufgabe gemacht, in einer Zeit wie dieser den Herrn noch besser kennenzulernen? Das ist deine Chance. Ja, willst du jetzt dem Ganzen noch etwas Gutes abgewinnen, Pastor Manfred? Nein, will ich nicht. Aber ich will dich ermahnen und ermutigen, dass du das Beste daraus machst. Halleluja. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn ist wie ein fester Turm. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. In Sicherheit ist das Wort Sagab. Er ist erhöht und darum in Sicherheit. So heißt es in meiner Übersetzung. In Young's Literal Translation heißt es, into it the righteous runneth and is set on high. Er ist gesetzt in der Höhe. Halleluja. Als Gläubige, als Gerechte, die wir zum Herrn, zum Namen des Herrn gelaufen sind, wir sind gesetzt in der Höhe. Verstehst du, ich fühle mich pudelwohl in diesen Zeiten. Mir geht's wunderbar, mir geht's gesundheitlich gut, mir geht's im Glauben gut, ich bin ermutigt, ich habe Sachen, die ich machen will, Projekte, die ich angerissen habe. Möchte nur erinnern daran, wahrscheinlich schon relativ bald, weil sie im Moment wenig zu tun haben scheinbar, wird die gebundene Ausgabe meines Neuen Testaments verfügbar sein. Amen. Auf vielfachen Wunsch. Und weil wir jetzt eine Spende bekommen haben, kürzlich genau für dieses Projekt, haben wir das natürlich dann auch umgesetzt. Und in der Amplified Bible heißt es, runs into it, also the righteous runs into it and is safe. High above evil and strong. Die Amplified Bible ist ja dafür bekannt, dass sie wirklich das Letzte noch rauspresst, was irgendwie im Text enthalten ist und das dann kombiniert. Und das ist wunderbar. Der Gerechte läuft also zu ihm oder in ihn hinein, den Namen des Herrn, ist in Sicherheit, weil er in die Höhe gesetzt ist, hoch über dem Bösen und er ist stark. Halleluja! Wir sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit kommen wir auch bereits zum zweiten Teil dieser Botschaft. Und wie gesagt, der zweite Teil enthält eher so ein bisschen allgemeinere Aussagen oder auch Ermahnungen, wenn du so willst. Ich weiß nicht, warum manche Leute sich so fürchten vor dem Wort Ermahnung. Gerade gestern habe ich ein Zitat gelesen von Gilbert Keith Chesterton, dem bekannten englischen Krimi-Autoren und überzeugten Katholiken. Und also die waren noch in einer Art katholisch, wo man noch Ja und Amen sagen kann dazu. Also Chesterton sowieso, der hat so viele gute Sachen gesagt, dass du ein ganzes Buch nur mit seinen Zitaten füllen könntest. Er sagte etwas in diesem Sinn, mehr als eine Gemeinde, die mich dauernd ermutigt, brauche ich eine Gemeinde, die mich ermahnt. Chesterton. Ich sage, wer ist Chesterton? Habe ich noch nie gehört. Kennst du Father Brown? Wenn du Father Brown nicht kennst, dann brauchst du nur heute Abend irgendwann den Fernseher einzuschalten und ZDF Neo, oder ist es auf ZDF, kommt die modernen Neuverfilmungen der Father Brown-Geschichten. Und damit ist Chesterton bekannt geworden, aber er hat natürlich auch andere Sachen geschrieben, die nicht ganz so leichtfüßige Unterhaltung waren wie Father Brown. Aber auch da kannst du viel lernen. Also wenn du Father Brown ein bisschen kennst, sogar in den modernen Verfilmungen, muss man wirklich sagen, vom BBC, die BBC-Verfilmung meine ich, nicht die mit Ottfried Fischer, sondern die BBC-Neuverfilmungen, wann immer es sich anbietet und möglich ist, versucht Father Brown, irgendeinen Delinquenten noch im letzten Moment davon zu überzeugen, sich nicht das Leben zu nehmen, sondern umzukehren und Buße zu tun. Ich ringe um ihre Seele, hörst du ihn öfters einmal sagen. Halleluja. Wir ringen um eure Seelen. Nicht im Sinne der Errettung nur, sondern auf die richtige Seite zu kommen, welches ausschließlich die Seite Gottes ist. Nun, also zu diesem zweiten Teil. Dieser zweite Teil trägt den Zwischentitel Die größte Gefahr. Und größte Gefahr steht hier in Anführungs- und Schlusszeichen. Die größte Gefahr. Was ist die größte Gefahr in einer Zeit wie dieser? Ich glaube, man könnte einiges ansetzen, man könnte einiges nennen. Und es geht mir hier nicht darum, irgendwie eine Sache absolut zu setzen. Aber eine große Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir in Verwirrung geraten. Wenn du mich fragst, was ist es, was dich am meisten aufstört, Pastor Manfred, in den letzten Wochen, was ist es, was dir am meisten zu schaffen macht? Ich kann es dir sagen. Es ist die Verwirrung, die herrscht. Und zwar sowohl in der Welt, In der Welt sieht diese Verwirrung folgendermaßen aus. Die Staaten Europas und der ganzen Welt mehr oder weniger haben Maßnahmen ergriffen, die sie für richtig angemessen und notwendig halten, aufgrund mancher wissenschaftlicher Erkenntnisse, gegen diese Virussituation, gegen diese sogenannte Pandemie. Und diese Maßnahmen haben derart weitreichende Konsequenzen für das Leben der Menschen in den entsprechenden Nationen, dass es wirklich einer Kriegssituation gleichkommt. Also solche Maßnahmen erlässt man ansonsten nur in Kriegssituationen, wo es gefährlich wäre, tatsächlich auf die Straße zu gehen. Aber ich habe letzte Woche ein Interview gehört mit einem älteren, also schon über 80-jährigen italienischen Journalisten, der dem Interviewer in gutem Deutsch zum Ausdruck brachte, dass nicht einmal während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Italien, wo tatsächlich Bomben fielen, eine derart weitreichende Ausgangssperre verhängt worden war wie heute. Einfach mal zum Nachdenken. Und was meine ich jetzt mit der Verwirrung, die herrscht? Es herrscht Verwirrung bezüglich dieser Maßnahmen und bezüglich des richtigen Weges, den man gehen sollte in einer solchen Situation, weil genauso ernstzunehmende medizinische, wissenschaftliche Koryphäen, ich rede von Leuten mit Professortitel, ich rede nicht von kleinen Hausärzten irgendwo in der Pampa, die finden, es ist ja gar nicht so schlimm. Ich rede von Leuten, die einen Professorentitel haben, die die letzten 20, 30 oder 40 Jahre ihres Lebens in der Forschung verbracht haben und in die Forschung investiert haben. Bezüglich Virologie, was Epidemiologie anbelangt und so weiter und so fort. Leute, die wissen, wovon sie reden. Und die sagen, das Ganze ist tatsächlich stark übertrieben. Die Maßnahmen sind nicht zu verantworten für eine Sache wie diese. Ich rede von solchen Leuten, jetzt hast du zwei Stimmen gegeneinander, die diametraler nicht sein könnten. Wie orientierst du dich? Und interessanterweise werden solche Leute, Professortitel hin oder her, weißt du, wie man die heute nennt? Man nennt sie Corona-Leugner. So, ich muss das kurz erklären. Weißt du, woher diese Begrifflichkeit kommt? Für lange Jahre kannte ich den Begriff Leugner, insbesondere im Zusammenhang mit Holocaust. Wir haben von Holocaust-Leugnern gesprochen. Das waren Leute, die aufgrund vermeintlicher, historischer Erkenntnisse, da musst du wirklich sagen vermeintlich, leugnen, dass es den Holocaust überhaupt oder in dem Ausmaß gegeben hat, wie es ihn tatsächlich gegeben hat. Und dort kann man mit Fug und Recht von Leugnern sprechen. Das sind Leugner, das sind meistens Leute, die eine klare politische Agenda verfolgen. Sie sind sehr weit rechts oder eigentlich sind sie Nazis. Man kann es nicht anders nennen. Das sind Nazis. Da kannst du jetzt die Nazi-Keule mal rausholen bei einem Holocaust-Leugner. Aber in den letzten 10 Jahren circa ist zu dem Begriff Holocaust-Leugner, der ja wirklich schlimm ist oder einen schlimmen Sachverhalt beschreibt, auch noch der Begriff Klimaleugner gekommen. Leute, die behaupten oder die sagen aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass der Klimawandel nicht allein menschengemacht ist, nicht vom CO2 abhängt und so weiter, werden von der Masse heute Klimaleugner genannt. Jetzt haben wir neuerdings auch noch den Corona-Leugner. Das ist der, der aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse weiß, es gäbe auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, und es gäbe auch andere Sichtweisen, das zu betrachten. Und das ist sehr, sehr traurig und fügt der Verwirrung noch einiges an Kraft hinzu. Wie sollen wir uns orientieren? Nun, was mir aufgefallen ist im Leib Christi, dort haben wir auch verschiedene gegenläufige Stimmen. Die einen sagen, Füße stillhalten, einfach tun, was die Regierung sagt, daheim bleiben. Und ja, nichts unternehmen, was irgendwie dazu führen könnte, dass die Maßnahmen noch straffer werden müssten oder so. Das sind die einen. Es gibt auch übrigens im Leib Christi die Leute, die sich lustig machen über die sogenannten Corona-Leugner. Und das finde ich besonders traurig. Ich finde es besonders traurig, wenn Leute, die eigentlich gerade mal Theologen sind, wenn sie es überhaupt sind, sich dazu aufschwingen, meinen zu können, Leuten, die 20, 30, 40 Jahre in einem bestimmten Feld studiert und geforscht haben, zu sagen, ihr seid ja nur Spinner und Verschwörungstheoretiker. Das ist schon eine Anmaßung sondergleichen. Und es gibt diejenigen, die ihren Gottesdienst trotzdem halten und sich dafür verhaften lassen. Es gibt diejenigen, die fast schon ich will nicht sagen Hassreden vom Stapel lassen, gegen die Regierung und auf ihrem Recht beharren, sich versammeln zu dürfen. Ich denke, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte ist. Aber womit wir unbedingt umgehen müssen, ist das Maß an Verwirrung, das im Moment herrscht. Und das ist es ganz ehrlich, was mich am meisten bedrängt. Was tust du, wenn du mit Verwirrung zu tun hast? Sprich, wenn gegenteilige Meinungen im Raum stehen, wo du nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kannst, welche ist wirklich wahr oder wo ist die Wahrheit? Liegt sie irgendwo dazwischen oder vertritt wirklich eine dieser Positionen die volle Wahrheit? Du kannst dich eigentlich wiederum nur auf Gottes Wort und auf ihn selbst werfen. Wir finden einige Stellen im Neuen Testament, wo das Wort Verwirrung erscheint. Lasst uns doch einmal zwei, drei anschauen. In 1. Korinther 14, den Versen 32 und 33, finden wir dieses Wort. Und zwar heißt es hier, ich lese meine eigene Übersetzung, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das Wort für Unordnung hier ist das Wort, was du auch mit Verwirrung übersetzen könntest. Es ist das griechische Wort akatastasia. Akatastasia. Die King James Version übersetzt hier, for God is not the author of confusion, but of peace. Gott ist nicht der Urheber von Verwirrung, sondern der Urheber von Frieden. Halleluja. Oftmals, wenn ich diese Stelle las, habe ich mich gefragt, seit wann oder in welchem Sinne, die Elberfelder übersetzt hier mit Unruhe, warum ist Unruhe das Gegenteil von Frieden? Unruhe muss nicht unbedingt das Gegenteil von Frieden sein, auch Unordnung ist nicht im absoluten Sinn das Gegenteil von Frieden. Du kannst auch Frieden haben mitten in Unordnung, theoretisch. Deswegen finde ich diese Übersetzung mit Konfusion oder Verwirrung so interessant, die das Wort durchaus auch mitträgt, nämlich Akatastasia. Unordnung, Verwirrung, Aufruhr, Aufstand könnte man auch sagen. Und ich möchte es heute Morgen einfach mal im Sinne von Verwirrung verstanden haben. Gott ist nicht der Urheber von Verwirrung, sondern des Friedens. Wenn du aber tatsächlich in Verwirrung bist, dann kann ich dir sagen, wirst du keinen Frieden haben. You will not have any peace of mind as long as you are in confusion. Weil Verwirrung ist das genaue Gegenteil deines Seelenfriedens oder des Friedens in deinen Gedanken, in deinem Verstand, solange Verwirrung herrscht. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also müssen wir dieser Verwirrung entkommen. Bitte erlaubt das nicht. Das ist eine erste Ermahnung, wenn du so willst, für heute Morgen. Erlaube nicht, dass Verwirrung sich breit macht. Um das zu bewerkstelligen, wirst du einige Stimmen erst einmal ausschließen müssen. Ich würde euch wirklich empfehlen, ihr Lieben, schaut euch weder Verschwörungsvideos an in dieser Zeit. Ich muss das noch einmal sagen, weil einmal predigen reicht offensichtlich nicht. Schaut euch keine Verschwörungsvideos mehr an, die irgendetwas weiteres jetzt noch prognostizieren, was aus dieser momentanen Situation noch erwachsen wird. Schaut euch keine Dinge an im Internet oder auf Videos, die man unter Spott oder Hohn kategorisieren kann. Weißt du, Psalm 1 sagt doch ganz klar, wir sollen nicht sitzen dort, wo die Spötter sitzen. Wenn meine Frau jetzt eine Spötterin wäre und ich würde mich gemütlich dazusetzen und mit ihr zusammen spotten, mich am Spott erfreuen oder auch den Spott kritisieren, aber dazu muss ich ihn ja zuerst gehört haben, dann würde ich im Kreis der Spötter sitzen. Befasse dich doch gar nicht mit solchen Dingen. Von manchen Dingen wäre ich im Grunde genommen froh, sie nicht einmal zu wissen. Es gibt solche Dinge. Wir haben in den letzten zwei, drei Monaten eine Situation erlebt, die ich nicht genauer beschreiben kann und auch nicht will, in die vor allem meine Frau involviert ist. Und ich kann dir sagen, was dort alles zum Vorschein gekommen ist. Sie selbst hat verschiedentlich zu mir gesagt, das möchtest du gar nicht wissen. Und ich sagte, eigentlich würde ich schon gerne wissen. Aber Weisheit bedeutet, hier Ruhe geben zu können und zu sagen, okay, wenn ich es nicht wissen soll, dann will ich es auch nicht wissen. Nun, welcher Art ist die Verwirrung, von der hier die Rede ist? Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Frage, ist Gott sich einig, wie er diese Situation sieht? Hat Gott nur eine Meinung über das, was im Moment abläuft? Das ist eine sehr rhetorische Frage, ist mir bewusst. Ja. Ich hoffe nicht, dass du auf die Schnapsidee kommst zu sagen, ja, vielleicht weiß Gott auch nicht so recht, wie er das einordnen soll. Und deswegen lässt er hier mal einen Propheten los und da lässt er einen anderen Propheten los, die unterschiedliche Positionen vertreten und aussprechen. Nein, das kann nicht sein. Denn wenn das so wäre, dann wäre Gott damit tatsächlich der Urheber von Verwirrung geworden, wenn er selber nicht wüsste. Amen. Mit anderen Worten, es kann also nur eine Meinung Gottes geben. Und bitte versteh mich richtig, ich sage nicht, dass ich die habe oder vertrete. Aber vielleicht stehen wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir uns erst einmal innerlich, nicht äußerlich, innerlich im Geist so sehr vor den Herrn bringen müssen, sein Angesicht suchen müssen, im Geist die Dinge angehen müssen, bis wir wieder klar von ihm hören können, bevor wir etwas sagen. Vielleicht befinden wir uns gerade in einer solchen Situation. Und wenn das so ist, dann lass es doch so sein. Nur weil du dich einen Propheten nennst oder einen Prediger oder einen Lehrer, musst du nicht zu allem deinen Senf dazugeben. Amen. Das ist so. Es scheint gerade Hochkonjunktur zu sein für alle möglichen Leute, die irgendwo aus den Büschen kommen und jetzt wissen, was Gott schon vor 3 Jahren gesagt hat. Das trägt nur zur Verwirrung bei. Lass uns eine andere Stelle noch anschauen, wo das Wort auch erscheint. Und zwar ist es die erste überhaupt im Neuen Testament. Und das bringt uns wieder zurück. Das schließt den Kreis erst einmal. Lukas 21, Vers 9. Hier hat Jesus gesagt, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet. Das Wort Empörung ist hier die Übersetzung von Akatastasia. Ich lese es mal anders. Zum Zweck unserer Predigt heute Morgen. Wenn ihr aber von Kriegen und Verwirrungen hören werdet, so erschreckt nicht, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Diese Stelle hatten wir auch schon mal in diesen Predigten hier zum Thema Schutz in unsicheren Zeiten. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Es ist der Anfang der Wehen immer noch. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Nun, was sind denn Verwirrungsherde? Letztes Mal habe ich ja diesen unseligen Begriff geistliche Müllhalde oder geistige Müllhalde verwendet. Tat mir eigentlich schon fast leid, dass ich diesen Begriff überhaupt verwendet habe, aber es ist nun einmal so, dass es so solche Dinge gibt. Und natürlich sind wir keine Müllsammler. Amen. Wir ernähren uns nicht vom Schrott anderer. Aber es ist schon manchmal auch wichtig und gut, dass du weißt, was große Teile des Leibes Christi zum Beispiel und auch in der Welt natürlich, aber wir reden hier insbesondere auch vom Leib Christi, was große Teile des Leibes Christi glauben und wovon sie umgetrieben werden und welche Höhen an Gedankenfestungen da sind, die scheinbar einfach nicht niederzureißen gehen oder gar nicht angetastet werden. Aber ein weiterer Verwirrungsherd, vor dem ich euch warnen möchte, ist das Anstoßnehmen. Das Anstoßnehmen. Ich habe gerade gestern noch mit meiner Frau über dieses Thema geredet. Wenn du mich fragst, was, Pastor Manfred, du glaubst ja auch, dass wir in der Endzeit sind. Ja, glaube ich, Amen. Was ist die größte Herausforderung jetzt in dieser Zeit, bevor es zu tatsächlicher Verfolgung gekommen ist? Was ist die größte Herausforderung? Ich kann dir sagen, was für mich die allergrößte Herausforderung ist. Umzugehen mit all diesen verwirrenden, verwirrlichen Positionen, die wir insbesondere im Leib Christi haben, die so gegensätzlich sind, dass sie gar nicht beide gleichzeitig als wahr im Raum stehen können, weil sie sich im Prinzip wirklich ausschließen. Damit umzugehen, ohne Anstoß zu nehmen. Denn wir sind nicht berufen, Anstoß zu nehmen. Halleluja! Gute Nachricht heute Morgen, wir sind nicht berufen, Anstoß zu nehmen. Matthäus 18, Vers 7, hier hat Jesus gesagt, wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Sagst du, was hat das mit Anstoß nehmen zu tun, Pastor Manfred? Nun, das ist wieder halt eine Übersetzungsfrage. Das Wort, welches hier mit Verführungen übersetzt ist, ist das griechische Substantiv Skandalon. Und ich bedauere eigentlich, dass es hier mit Verführungen übersetzt ist, weil das ist bei weitem nicht alles, wovor Jesus warnt. Jesus warnt nicht nur vor offener Verführung, was weiß ich, zur Unmoral, zum Glaubensabfall oder was auch immer, sondern er warnt vor Anstößen. Er warnt vor dem, was manche Übersetzungen Ärgernisse nennen. Und ich möchte es heute Morgen mal so übersetzen. Das ist eine klassische, traditionelle Übersetzung von Skandalon, ist Ärgernis. Im Ursprung beschreibt der Skandalon praktisch den Auslöser einer Falle, auf den du trittst oder in die Schlinge, in die du hineintrittst, die Falle auslöst. Das ist der Skandalon, der Auslöser der Falle. Lass es uns mal so lesen. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen. Im Griechischen apoton skandalon, wörtlich übersetzt, wie von den Ärgernissen her. Wehe der Welt von den Ärgernissen her. Fand ich eine lustige Formulierung. Wehe der Welt von den Ärgernissen her. Denn es ist notwendig, dass Ärgernisse kommen. Amen. Also wenn Jesus gesagt hat, es ist notwendig, dass etwas geschieht, dann wirst du dem nicht ausweichen können. Bei aller geistlichen Autorität, bei allem Glauben, den du aufbringen magst, wirst du das nicht verhindern können, dass in einem großen Maße Skandalon geschehen werden. Und ich rede nicht von der Welt, ich rede vom Leib Christi. Denn weißt du, eine andere Stelle, die dieses Wort verwendet, und es ist sogar die allererste, im Matthäusevangelium, dort sagt Jesus, dass am Ende der Zeit der Vater seine Engel aussenden wird, um jeden Skandalon aus seinem Reich zu entfernen. Aus seinem Reich zu entfernen, den Skandalon. Deswegen reden wir sehr wohl vom Leib Christi. Aber klar, hier heißt es Wehe der Welt. Aber ich glaube, dass Welt hier in einem sehr globalen Sinn verstanden werden muss. Du könntest auch sagen, wehe denen, die überhaupt Skandalon bringen, die zu einem Auslöser werden, sodass andere Menschen in eine Falle gehen können. Wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Sei du nicht jemand, der andere dazu verleitet, in eine Falle zu gehen. Amen. Versteht ihr, ich bin sehr, wenn du denkst, ja, Pastor Manfred predigt hier und Pastorin Katharina und sie lassen voll Dampf ab und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Mehr als sonst lege ich meine Worte auf die Goldwaage, das kannst du mir glauben. Dafür lässt du aber immer noch ziemlich viel Zeug raus, Pastor Manfred, ja, das meinst du vielleicht. Aber manches von dem, oder wahrscheinlich das meiste von dem, was ich sage, muss gesprochen und gehört werden in dieser Zeit. Das ist kein Skandalon, den ich hier schaffe. Aber ich glaube, dass wir andere in Versuchung bringen können, dass wir für andere ein Auslöser sein können, sie in eine Fallgrube zu bringen, wenn wir zur Verwirrung beitragen. Und das wollen wir bleiben lassen. 1. Johannes 2, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, liebst du deinen Bruder? Amen. Also das ist auch eine Sache natürlich, die wir ganz neu als wichtig erkannt haben und erkennen, den Bruder zu lieben. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Wollen wir im Licht bleiben? Verstehst du, wenn du nicht mehr im Licht bist, dann ist Verwirrung folgerichtig und zwangsläufig. Weil dann weißt du nicht so recht, wo geht's jetzt lang und wo muss ich aufpassen und wo könnte ich sonst anstoßen und so weiter. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Kein Ärgernis ist in ihm. Wörtlich heißt es hier, und Ärgernis in ihm nicht ist. Ärgernis in ihm nicht ist, heißt es hier im Griechen. Das klingt fast wie Meister Yoda, oder? Wer ist Meister Yoda? Pastor Manfred, zitierst du hier fremde Religionsstifter oder was? Nein, ich zitiere nur Star Wars. Okay. Auch das müsste nicht sein, Pastor Manfred. Lass uns bei der Bibel bleiben. Ich habe ja nicht Meister Yoda zitiert, sondern ich habe nur gesagt, das klingt fast wie Meister Yoda. Und Ärgernis in ihm nicht ist. Siehst du, vielleicht denken manche, sie müssten einen Charakter in einem Film so formen, aber eigentlich, wenn du zurückschaust und gehst, wo kommt das Ganze her, dann ist das eigentlich wörtlich übersetztes Bibelsprache. Nun, wie dem auch sei, nichts Anstößiges ist in ihm, kein Ärgernis ist in ihm, kein Anlass ist in ihm zu finden, der andere zum Fallen bringen könnte. Das ist tatsächlich ein Ideal, dem wir nachstreben sollen, meine Lieben. Diesem Ideal müssen wir nachstreben. Wir dürfen nicht künstlich Ärgernisse zulassen in unserem Leben, in dem besten Wissen, dass es andere zum Fallen bringen könnte. Ich rede nicht davon, dass wir die Wahrheit in Watte einpacken müssen. Davon rede ich nicht. Man könnte sagen, die Wahrheit der Bibel ist hier absolut ausgenommen. Paulus redet auch vom Ärgernis des Kreuzes. Das Ärgernis des Kreuzes lässt sich nicht aus dem Weg schaffen. Und auch hier wieder eine Endzeitstelle, Matthäus 24, Vers 10. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Hier erscheint das Verb aus dieser Wortfamilie Skandalon, nämlich viele Skandalizo, dem Skandal auf den Leim gehen und werden einander überliefern und einander hassen. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein in diesen Zeiten, wie wir reden. Über Brüder, über Schwestern, über die Regierung, über den Staat, über die Gemeinde, über Prediger. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ansonsten könnten wir zur Gruppe derer gehören, die Skandalizo, die so sehr Anstoß nehmen, dass sie bereit werden, einander zu überliefern und in eine Grundhaltung des gegenseitigen Hassens kommen. Das ist nicht das Ziel. Amen. Gut, und um diese Predigt mit einem Positiven abzuschließen, wenn du mich fragst, ja, was ist ein Weg, ein Hauptweg, wie wir der Verwirrung begegnen können? Einerseits natürlich, dass wir abstinent sind in manchen Bereichen, die Verwirrung ansonsten fördern, aber das ist der passive Weg. Es gibt auch einen aktiven Weg, wie wir dem entgegenwirken können. Was könnte man sagen, ist Verwirrung auch noch? Verwirrung ist die Abwesenheit einer klaren Linie. Verwirrung ist die Abwesenheit der vollen Offenbarung Gottes über ein bestimmtes Thema. Das ist Verwirrung. Amen. Und ich kenne nur ein einziges Mittel, einen einzigen Weg, wie wir dem wirksam begegnen können, und das ist das Beten in neuen Zungen. 1. Korinther 14, Vers 2. Hier sagt Paulus, denn wer in einer Zungensprache redet, bitte lass dich nicht irritieren von diesem Wort Sprache, oder was auch immer da in deiner Übersetzung stehen mag. Es ist das griechische Wort Glossa und bedeutet im Kontext insbesondere auch nichts anderes als Zungenrede. Denn wer in einer Zungensprache redet, redet nicht zu Menschen. Also das ist der Weg und die Möglichkeit, wie wir im Moment hauptsächlich agieren können und agieren sollen, sondern zu Gott. Er redet zu Gott. Wir sollten ein bisschen mehr zu Gott reden. Wir sollten nicht nur zu Menschen reden oder von Menschen reden oder über Menschen reden, wir sollten zu Gott reden. Und das tun wir, wenn wir im Geist beten. Verstehst du auch, das Beten im Verstand kann so irregeleitet sein, weil es nur den Wegen der Verwirrung folgt und all diesen verschiedenen Positionen nachzugehen und zu begegnen versucht, dass es praktisch unwirksam ist. Aber wenn du im Geist betest, dann redest du zu Gott. Und zwar redest du, also es geht dann weiter, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Halleluja. Mysteria. Und diese Mysteria Gottes, diese Geheimnisse Gottes, weißt du, was das ist? Manche denken ja, das Zungenreden ist etwas sehr Verwirrliches. Da bin ich sehr in Verwirrung drüber. Es gibt keinen Grund, in Bezug auf das Zungenreden in Verwirrung zu sein. Es gibt keinen einzigen Grund. Das Zungenreden ist von Gott gegeben und es ist notwendig für jeden Gläubigen, für jeden wiedergeborenen Gläubigen ist das Zungenreden notwendig, damit du einen direkten Draht im Geist hast und diese Position finden kannst. Und ich würde sogar sagen, sie ist gleichzusetzen mit wir suchen den Namen des Herrn und sind erhöht und in Sicherheit. Halleluja, weil wenn du aufgebaut wirst, wenn du innerlich stark und groß und mächtig wirst in deinem Geist, ja, dann erreichst du mit Leichtigkeit den festen Turm. Halleluja, indem du erhöht bist, dann macht es dir keine Mühe zu laufen und in diesem Schutzturm Sicherheit zu finden. Aber wenn du innerlich so schlaff und entmutigt und deprimiert bist und verwirrt bist, dass du nicht einmal mehr weißt, was geistlich das Richtige ist zu tun, dann brauchst du dringend eine Stärkung, eine Festigung. Schon mal auf dieser ganz grundlegenden Ebene. Niemand versteht das, was er in Zungen redet. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ich habe letzte Woche in meinem E-Mail an die Gemeinde und alle Livestreamer und Freunde, die wir da draußen haben, eine kurze Ermutigung geschickt diesbezüglich mit einem Ausschnitt aus einem Buch von Kenneth Hagin, Kapitel 18, wo ein schönes Beispiel beschreibt, wie jemand dadurch, dass jemand anderes, eine Pastorenfrau, Fürbitte getan hat, im Geist, in Zungen hat sie gebetet, weil sie wusste gar nicht, um was es genau geht vorher, wurde das Leben eines Sonntagsschullehrers verschont, der ansonsten einem sicheren Tod bei der Arbeit entgegengegangen wäre. Was hältst du von sowas? Ja, Pastor Manfred, das ist wahrscheinlich ein Zufall gewesen. Nein, das war kein Zufall. Warum ist das Beten in neuen Zungen so wichtig in dieser Zeit? Wir beten Geheimnisse, nämlich Dinge, die wir nicht wissen können. Hast du die Lösung? Hast du den Exit-Plan aus dem Lockdown? Ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, ich kenne einen, der ihn hat. Diesen Plan, das ist der lebendige Gott. Und deswegen wende ich mich an ihn im Gebet, indem ich im Geist seine Geheimnisse bete. Und es macht mir nichts aus, ob ich irgendwas verstehe von dem, was ich bete. Ich weiß, Gott kann es nehmen und es verwenden, um das Leben von Menschen zu retten. Halleluja. Preis dem Herrn. Und gerade gestern habe ich noch auf der Facebook-Seite von einem Bekannten von mir, der auch schon fleißig mein Neues Testament verwendet hat und bestellt hat für seine ganzen Freunde und so weiter, und der auch einen eigenen Dienst hat mit seiner Frau zusammen, habe ich ein schönes kurzes Video gesehen, wo er über das Zungenreden, das Sprachengebet spricht und die Wichtigkeit des Sprachengebets. Und er zitiert insbesondere diese wissenschaftliche Erkenntnis ganz am Anfang des Videos, wo Wissenschaftler der Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma, herausgefunden haben, dass beim Zungengebet ein Teil des Gehirns aktiviert wird, der dafür sorgt, dass das Immunsystem des Menschen um 35-40% gestärkt wird. Halleluja! Ich würde sagen, Gottes Waffen sind mächtig für ihn, und das zu bewirken, was er gesetzt hat, dass es bewirkt werden soll. Preis dem Herrn. Lasst uns auf dieser Linie bleiben. Und jetzt ist es mir eine Freude, das Wort meiner Frau zu übergeben.